DW Menschen und Märkte.
Wirtschaftsweise kritisieren Bundesregierung. USA und China wollen etwas für das Klima tun. Regulierer verhängen Milliardenstrafe für Banken und Kenianer zahlen per Handy. Herzlich willkommen zu diesen Themen im Wirtschaftspodcast. Ich bin Andreas Becker. Die Wirtschaftslage hat sich in diesem Jahr deutlich eingetrübt. Entsprechend haben die Bundesregierung, die EU-Kommission und große Forschungsinstitute ihre Erwartungen für die Konjunktur in Deutschland zurückgeschraubt. Die 5 Professoren, die die Bundesregierung beraten und deshalb wirtschaftsweise genannt werden, machen da keine Ausnahme. Heute überreichten sie Kanzlerin Merkel ihr Gutachten und sparten dabei nicht mit Kritik an der Regierung. Richard Fuchs.
Die deutsche Konjunktur hat eine Delle. Und diese Delle, so das Urteil der 5 Wirtschaftsweisen bei der Vorstellung ihres Jahresgutachtens zur gesamtwirtschaftlichen Lage, ist zum Teil von der Politik hausgemacht. Das sagte der Vorsitzende des Sachverständigenrates, Professor Christoph Schmidt, am Mittwoch in Berlin bei der Übergabe des Gutachtens an die Bundeskanzlerin. So sei die Wirtschaft nach einem starken Jahresauftakt inzwischen spürbar langsamer gewachsen. 2014 wird das Wachstum nach Ansicht der Gutachter bei 1,2% liegen, nachdem zwischenzeitlich 1,9% vorhergesagt waren. Für das Jahr 2015 rechnen die 5 Ökonomen gerade einmal noch mit 1% Wachstum. Ein Dämpfer mit Erklärungsbedarf finden die Wirtschaftsweisen und für Professor Christoph Schmidt, Präsident des Essener RWI-Instituts, ist bei der Suche nach den Ursachen klar, nebst der sich eintrübenden Weltkonjunktur sei auch die Bundesregierung mitverantwortlich.
Obwohl es sehr schwer ist, ganz genau quantifiziert zu sagen, woran dieser Dämpfer und diese Verlangsamung gegenüber den Erwartungen liegt, liegen doch 3 Problemfelder auf dem Tisch. Die geopolitischen Risiken sind eines davon. Die ungünstige Lage im Euroraum ist zweifelsohne ein ganz wichtiger Effekt. Und es liegt nahe, die Frage zu stellen, ob nicht durch Vertrauenseffekte der von der Bundesregierung eingeschlagene Kurs ebenfalls eine gewisse Rolle gespielt hat.
Mit immer neuen Ausgaben bei Rente und Sozialleistungen habe die jetzige Bundesregierung von Union und SPD ihre haushaltspolitischen Spielräume voll ausgenutzt. Die Mehrheit der Wirtschaftsweisen findet sogar überstrapaziert. Vor allem die Wiedereinführung der abschlagsfreien Rente ab 63 und Zusatzausgaben wie die Mütterrente kritisieren die Gutachter scharf. So sei das Rentensystem nach seinen jüngsten Reformen weniger zukunftssicher denn je, sagt Professor Christoph Schmidt.
Man muss es, glaube ich, so sehen, dass man mit großer Geschwindigkeit auf eine Wand zufährt. Irgendwann wird man da mal dran stoßen, dran knallen. Man müsste jetzt bremsen, sprich man müsste sich überlegen, wie man zum Beispiel die Lebensarbeitszeit in den Jahrzehnten 2030 bis 2060 der gestiegenen Lebenserwartung anpasst und ähnliche Dinge. Das müsste man machen und dann tritt man nochmal aufs Gaspedal und sagt, naja, so ein bisschen mehr Geschwindigkeit macht ja eigentlich heute noch nichts.
Statt Ausgabenspielräume heute auszureizen, so die Wirtschaftsforscher, sollte die Bundesregierung deshalb auf ihrem Weg zur Haushaltskonsolidierung Kurs halten. Die Mehrheit der Gutachter hält deshalb das Ziel, die strukturelle Neuverschuldung des Bundes im Jahr 2015 auf null zu reduzieren, für aktueller denn je. Professor Lars Feld.
Wenn die Einnahmen so sprudeln wie jetzt und man schafft es nicht einmal, einen ausgeglichenen Haushalt hinzubekommen, dann muss man sich auch fragen, wann schafft man denn das überhaupt? Dann ist ja eigentlich nie die Zeit.
Statt neue Ausgaben zu beschließen, gelte es im 300-Milliarden-Euro-Haushalt der Bundesregierung, Ausgaben zunächst einmal umzuschichten, die Prioritäten neu zu sortieren, statt neue Ausgaben zu beschließen. Nicht zuletzt, um in Europa die Vorbildfunktion nicht zu verlieren, sagt Professorin Isabel Schnabel.
Wenn wir den Euro langfristig sichern wollen, dann geht eben kein Weg daran vorbei, das Verschuldungsproblem in den Griff zu bekommen. Und deshalb ist es eben so wichtig, dass Deutschland als Vorbild eben vorangeht und dass Deutschland die Konsolidierung betreibt, die es ja eben auch von anderen verlangt.
Das Rezept der Wirtschaftsweisen lautet mehr Vertrauen in Marktprozesse. Und dahinter verbirgt sich, glaubt man den Gutachtern, ein Strauß vieler Einzelmaßnahmen. Ausgaben bei den Sozialsystemen überdenken, die Energiewende anders finanzieren und in mehr Forschung und Entwicklung zu investieren. Noch sei es keinesfalls zu spät, so die Gutachter, denn der Arbeitsmarkt sei robust, die Binnennachfrage und der private Konsum ebenfalls und die Löhne dank guter Beschäftigungslage so hoch wie lange nicht mehr. Allein so das Fazit des Sachverständigenrates, macht Deutschlands Politik so weiter, dann wird dieses Bild sich schon bald ändern.
Die USA und China sind die beiden größten Volkswirtschaften der Welt und auch die größten Umweltverschmutzer. Bei einem Gipfeltreffen in Peking haben sich die Präsidenten Barack Obama und Xi Jinping nun auf eine gemeinsame Initiative zum Klimaschutz geeinigt. Ob das aber ausreicht, um die Erderwärmung zu stoppen, ist mehr als fraglich. Aus Peking, Ruth Kirchner.
China und die USA galten bislang als Bremser bei den internationalen Klimaschutzverhandlungen. Doch jetzt wollen sie gemeinsam neuen Schwung in die Diskussion bringen. Als Barack Obama und Xi Jinping im reich verzierten Westsaal der großen Halle des Volkes ihre Klimainitiative verkündeten, sprach der US-Präsident von nicht weniger als einer historischen Übereinkunft. Als die größten Volkswirtschaften der Welt, die größten Energieverbraucher und als die größten Produzenten von Treibhausgasen tragen wir eine besondere Verantwortung und müssen den globalen Kampf gegen den Klimawandel anführen. Diese Vereinbarung ist ein Meilenstein in den Beziehungen zwischen den USA und China und zeigt, was möglich ist, wenn beide Länder bei einer drängenden globalen Herausforderung zusammenarbeiten. Die USA wollen ihren Ausstoß von Treibhausgasen bis 2025 deutlich stärker reduzieren als bisher geplant, nämlich um mehr als ein Viertel im Vergleich mit dem Niveau von 2005. Das ist ein ehrgeiziges, aber erreichbares Ziel. Es verdoppelt das Tempo, mit dem wir die CO2-Verschmutzung in den USA reduzieren und führt uns auf den richtigen Weg zu den tiefen Emissionseinschnitten, die nach Ansicht der Wissenschaft notwendig sind, um die katastrophalen Auswirkungen des Klimawandels zu verhindern. China verpflichtete sich nicht direkt zu einer Reduzierung seiner CO2-Emissionen, aber erstmals stellt Peking in Aussicht, dass die Treibhausgase im Jahr 2030 ihren Höchststand erreichen und dann abnehmen könnten. Das ist ein Fortschritt, denn bislang hatte die Volksrepublik sich unter Verweis auf ihren Nachholbedarf bei der Industrialisierung geweigert, einen Zeitrahmen zu nennen. Außerdem soll der Anteil nicht fossiler Energieträger bis 2030 auf 20% erhöht werden. Bislang hatte China 15% bis 2020 angepeilt. Mit den neuen Zielen sollen die schleppenden Verhandlungen für ein neues Klimaschutzabkommen neue Impulse bekommen, sagte Chinas Staatspräsident Xi Jinping. Beide Länder seien entschlossen, dazu beizutragen, dass die internationalen Klimaschutzverhandlungen vorankommen und wie geplant bis zur Konferenz in Paris Ende 2015 ein Abkommen ausgehandelt werden kann. Umweltschutzorganisationen werteten die Ankündigungen von Xi und Obama als Schritt in die richtige Richtung. Li Shuo, Klimaschutzexperte bei Greenpeace, sagte, beide Länder könnten aber noch deutlich mehr tun. Wir denken, die Ankündigungen von heute sollten der Anfang sein, nicht das Maximum der neuen Aktivitäten, eher der Startpunkt. Beide Länder sollten mehr tun. Der Emissionshöchststand in China könnte auf jeden Fall früher als 2030 erreicht werden. Trotzdem, sagt auch Greenpeace-Mann Li, sei es wichtig, dass die beiden größten Klimasünder jetzt zusammenarbeiten und gemeinsam gegen den Klimawandel vorgehen.
Seit gut einem Jahr gehen Regulierungsbehörden rund um den Globus dem Verdacht nach, dass Banken Devisenkurse manipuliert haben, zum Nachteil ihrer Kunden. Heute haben die Aufsichtsbehörden in Großbritannien, den USA und der Schweiz erstmals Geldstrafen gegen Banken verhängt. 2,7 Milliarden Euro müssen die fünf Institute zahlen. Aus London, Jens-Peter Marquardt.
Sie hatten es geahnt. Als die Banken vor wenigen Tagen ihre Quartalszahlen vorlegten, da hatten sie bereits hohe Rückstellungen in ihren Bilanzen gebildet. Jetzt werden diese Gelder fällig. Fünf internationale Großbanken müssen umgerechnet insgesamt 2,7 Milliarden Euro Strafe zahlen. Betroffen sind die britischen Kreditinstitute Royal Bank of Scotland und HSBC, die Schweizer UBS und die US-Banken JP Morgan und Citigroup. Zunächst nicht betroffen sind die Barclays Bank, hier dauern die Untersuchungen noch an, und auch die Deutsche Bank. Sie hatte erklärt, dass ihre Devisenhändler in diesem Skandal nur eine untergeordnete Rolle gespielt hätten. Der britische Finanzminister George Osborne zeigte sich zufrieden. Die Aufsichtsbehörden hätten dafür gesorgt, dass die Kunden jetzt wieder Vertrauen in die Banken haben könnten. Wir verhängen heute strenge Strafen gegen die wenigen, die korrupt gehandelt haben. Einige Analysten sehen es ein bisschen anders. Sie meinen, es gehe hier nicht nur um ein paar schwarze Schafe. Gemessen an dem Schaden seien die Strafen auch eher gering ausgefallen. Michael Hewson von CMC Markets in London sagte der BBC, es sei eigentlich unglaublich, dass diese Manipulationen und Absprachen auch nach dem Crash an den internationalen Finanzmärkten noch weitergegangen seien. Diese Machenschaften sprechen Bände über die Kultur in den Großbanken.
I think it speaks to the culture of the organizations that this was actually allowed to go on.
Auch der Chef der betroffenen Royal Bank of Scotland räumte ein, dieser neue Devisenmarktskandal sei schlimmer als die früher bekannt gewordenen Zinsmanipulationen. Finanzminister Osborne freute sich aber darüber, dass die von der britischen Finanzaufsicht verhängten Strafen nun in den Staatshaushalt flössen.
The fines that these banks will pay will be used for the greater public good.
Doch auch das ist nur die halbe Wahrheit. Die Royal Bank of Scotland zum Beispiel gehört seit der Finanzkrise zu 80% dem Staat. Im Wesentlichen sind es in diesem Fall also die britischen Steuerzahler, die für die Strafe aufkommen. Mehr als ein Jahr lang waren die Aufsichtsbehörden aus Großbritannien, den Vereinigten Staaten und der Schweiz dem Verdacht nachgegangen, dass Händler mehrerer Banken Wechselkurse abgesprochen und Kunden geschädigt hätten. Die Aufsichtsbehörden erklärten jetzt, fehlende Kontrollmechanismen in den Banken hätten die Manipulationen möglich gemacht. Sie fanden zahlreiche Mails der Devisenhändler eigentlich konkurrierender Banken, in denen diese sich damit brüsteten, wie sie gemeinsam die Kunden übers Ohr gehauen hätten. Die nun verhängten Strafen sind nicht das Ende dieses Skandals. Die Ermittlungen der EU-Kommission gehen weiter und in der Schweiz wurden Strafverfahren gegen 11 UBS-Mitarbeiter eingeleitet. Auf die Schweizer Großbank entfällt der größte Teil der heute verhängten Geldbußen.
Als der IT-Konzern Apple vor kurzem sein Bezahlsystem für Smartphones vorstellte, war die Begeisterung groß. In Kenia dagegen ist bargeldloses Bezahlen schon ein alter Hut. Seit 7 Jahren kann man hier Strom und Wasser, Restaurantrechnungen und Busfahrten mit dem Handy bezahlen und man braucht dazu nicht einmal ein modernes Smartphone. Rund 2/3 der erwachsenen Kenianer nutzen inzwischen den Bezahldienst M-Pesa. Aus Nairobi, Linda Staude.
Hi. Could I send some money?
Hallo, ich möchte Geld verschicken. Beatrice Geier hält 8.300 Schilling in der Hand, knapp 73 Euro.
Actually, I would like to deposit some money.
Das Geld ist für ihre Familie.
My mom lives in the countryside.
Meine Mutter lebt auf dem Land, meine Brüder und Schwestern in verschiedenen Städten. Ich muss ihnen oft Geld schicken.
I often have to send them money.
Beatrice Gaya steht nicht in einer Bank, sondern in einem knallgrün gestrichenen Laden. M-Pesa steht über dem Schaufenster. In Kenia das Synonym für Geldgeschäfte mit dem Handy. Das M in M-Pesa steht für mobil. Pesa bedeutet auf Kiswahili Bargeld.
Do you have an ID? Yes, I do.
Die M-Pesa-Agentin fragt nach dem Ausweis, der Telefonnummer. Dann kassiert sie das Geld und schickt eine Kurzmitteilung mit allen Infos an die Zentrale. Sekunden später kommt die Antwort, die Summe ist verbucht. Beatrice Geier schickt ihre eigene SMS an ihre Familie. Die kann den Betrag sofort abholen, beim nächsten M-Pesa-Agenten in ihrer Stadt.
M-Pesa is all over. It's countrywide.
M-Pesa ist überall in Kenia, im ganzen Land. Und man braucht nur ein Handy, eine Safaricom-Nummer und einen Ausweis. Safaricom, Kenias Quasi-Monopolist auf dem Mobiltelefonmarkt, hat M-Pesa 2007 entwickelt. Seither haben sich rund 17 Millionen Kunden registriert, mehr als 2/3 der erwachsenen Bevölkerung. Der SMS-Dienst gilt als einer der erfolgreichsten der Welt. Es erleichtert manches. M-Pesa ist billiger und schneller als alles andere. Das hilft enorm.
M-Pesa is helping a lot.
Mutinda Moni hat, anders als viele Kenianer, auch ein Bankkonto. Aber Überweisungen dauern und kosten saftige Gebühren. Mit M-Pesa bezahlt er für die maximale Handyüberweisung von 70.000 Schilling nicht einmal einen Euro.
People pay bills like electricity bills.
Die Leute bezahlen ihre Stromrechnung mit uns, sie kaufen sich Minuten für das Telefon. Man kann sogar ein Busticket mit M-Pesa kaufen.
You can book a bus using M-Pesa.
Agent Felix Ahungu benutzt den Service selbst für die Taxi- oder Restaurantrechnung und als elektronische Geldbörse. Vorbei die Zeiten, in denen Kenianer mit Bargeld im Schuh aufs Land zu ihrer Familie gefahren sind. Jetzt reicht das Handy. Weil alles per SMS funktioniert, tut es auch ein Billigmodell. Und das besitzt fast jeder Kenianer.
Mit diesem Bericht von Linda Staude sind wir am Ende der Sendung. Jan Eisenberg in der Technik und Andreas Becker am Mikrofon verabschieden sich und sagen danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.